Es ist erst weniger als 3 Tage her. D'Amato schüttelte protestierend seinen Kopf und sagte, »Ich bin absolut objektiv, Captain.«
»Sind Sie?«
»Da bin ich mir nicht so sicher.« D'Amato atmete tief durch und ballte seine rechte Hand zu einer Faust, was Kirk als Zeichen deutete, dass dieser Mann sich nur noch mit Ach und Krach zusammenriss.
»Hier geht es nicht um Rache«, sagte D'Amato leise, »und ich bilde mir auch nicht ein, dass sie noch lebt und ich sie nur finden muss.«
Sein Unterkiefer zitterte, als er diese Worte ausstieß.
»Ich weiß, dass sie tot ist.
Worum geht es Ihnen dann? Wollen Sie uns beweisen, dass Sie nicht mehr leiden?«
»Nein, Sir. Es geht darum, dem eine Bedeutung zu geben.«
Nun verdunkelte doch der Schatten von Kummer D'Amatos Gesicht.
»Ich kann akzeptieren, dass sie im Einsatz getötet wurde, aber nicht, dass sie sinnlos gestorben ist.«
Tränen des Schmerzes und des Zorns schimmerten in seinen Augenwinkeln.
»Irgendetwas auf diesem Planeten war so wichtig, dass Oriana und ihre Schiffskameraden dafür getötet wurden. Ich möchte wissen, was das war.«
Kirk legte sein Hemd auf die Garderobe und ging langsam auf D'Amato zu. »Es ist nicht falsch, den Grund für eine Tragödie verstehen zu wollen, D'Amato.« Er legte seine Hand auf die Schulter des Mannes. »Aber es funktioniert auch nicht immer. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir finden werden, wonach Sie suchen. Die Wahrheit ist, dass manchmal Unfälle geschehen, einfach so aufgrund höherer Gewalt, wenn Sie so wollen. Sie möchten aber so verzweifelt Antworten auf Ihre Fragen finden, dass Sie welche sehen könnten, wo gar keine sind.«
»Nein, Captain, das werde ich nicht.«
D'Amato richtete sich auf und stellte sich gerade hin, als ob er das Gewicht, das auf seinem trauernden Herzen lastete, abstreifen wollte.
»Ich bin Wissenschaftler. Es gibt standardisierte Vorgehensweisen, einfache Regeln, und ich wurde darauf trainiert, sie zu befolgen und nur das zu melden, was ich nachweisen, beobachten und bestimmen kann. Sie können sich darauf verlassen, dass ich meinen Job erledige, Sir. Ich werde Ihnen Tatsachen liefern, keine Wunschliste. Sie haben mein Wort drauf.«
Der Captain zog D'Amatos Bitte in Betracht. »Er ist höher qualifiziert als Pawlikowski«, grübelte Kirk, »und Xiong schlug in der Besprechung vor, dass wir einen Experten in unterirdischer Geologie mitnehmen.« Er sah D'Amato an und fühlte sich dennoch unwohl angesichts der Tatsache, dass dieser Mann immer noch an einer tiefen, emotionalen Wunde litt. Die Vorschriften der Sternflotte verbaten es nicht, den Mann mit auf die Suche nach den Gründen zu nehmen, aus denen seine Frau sterben musste. Doch es blieb eine riskante Entscheidung. Was, wenn ich an seiner Stelle wäre? Könnte ich mich auf die Wissenschaft konzentrieren? Auf Prozeduren und Protokolle vertrauen? Und nur kalte, harte Fakten an mich heranlassen? Kirk gestand sich ein, dass er das wahrscheinlich nicht könnte. Aber ich bin auch kein Wissenschaftler. »Ich werde Mr. Spock bitten, Pawlikowski mitzuteilen, dass Sie Ihren Platz einnehmen werden«, sagte Kirk. »Wir treffen uns im Transporterraum 1, morgen um 1700.« D'Amato nickte dankbar und sagte,
»Danke, Captain. Wegtreten.«
Noch mehrere Minuten, nachdem D'Amato gegangen war, fragte sich Kirk, ob er gerade einen schmerzlichen Fehler begangen hatte. »Ich schätze, das werde ich morgen auf Ravenna herausfinden«, entschied er, zog das Hemd seiner Uniform an und ging auf die Brücke. Mit einem Eimer voll eiskaltem Wasser und einem Tritt gegen die Hängematte scheuchte Zed Nilrick den schlafenden Cervantes Quinn aus seinem Vollrausch an Bord der Rosinante auf. Der nachfolgende hitzige Austausch zutiefst vulgärer Begrüßungen führte dazu, dass Quinn zunächst von Morrick Mohl niedergeschlagen und dann aus seinem Schiff auf die Korridore der Station geworfen wurde. Quinn blinzelte, als er langsam wieder zu sich kam und erkannte, dass er sich wieder im Allerheiligsten der Omari Econ befand und der große grüne Oriona direkt vor ihm saß.
»Ich habe einen Job für Sie«,
sagte Gens und lehnte sich zurück in seine riesigen, regenbogenfarbigen Kissen. Quinn fühlte, wie Magensäure in seine Kehle schoss. Er wusste nicht, ob das Sodbrennen von seinem Kater oder seiner Angst verursacht wurde. Krächzend antwortete er,
»Was für ein Job?« »Eine Lieferung«, sagte Gens, »in das Camp of Kessig 4.
»Die neue Dilithiummine?«
Gens nickte, betrachtete dann seine manikürten Fingernägel. Quinn fuhr fort,
»Was soll ich liefern?«
»Werkzeuge.«
»Werkzeuge?«
Quinn hatte ein ganz schlechtes Gefühl.
»Sprechen wir über Dynoschlüssel oder über Werkzeuge, bei denen mir die Sternflotte aufs Dach steigen wird?«
»Über die Art Werkzeuge, die Ihre Schulden bei mir tilgen wird«, sagte Gens.
Also Schmuggelware, hm? Sei es drum.
Wo steht die Lieferung?
Zed mischte sich ein.
Wir laden sie gerade in ihr Schiff.
Wow,
erwiderte Quinn.
Ich soll mich wohl schnell auf den Weg machen.
Gens beugte sich vor.
Haben Sie ein Problem damit?
Quinn begriff seine Situation und wusste, dies war ein abgekartetes Spiel.
Wenn ich mich weigere, erschießt er mich.
Wenn ich den Job annehme, lande ich im Gefängnis. Er seufzte.
Kein besonders raffinierter Plan, aber ich schätze, das ist Absicht. Nein, sagte er, kein Problem.
Gut, erwiderte Gens. Die Bezahlung wird aus 6 Kilo rohen Dilithiumkristallen bestehen. Stellen Sie sicher, dass Sie rein sind.
Alles klar,
sagte Quinn, obwohl er nicht erwartete, mit einer Ladung illegaler Fracht überhaupt erst durch die Vorflugkontrolle zu gelangen.
Wie nehme ich Kontakt zum Käufer auf?
Zed wird Sie mit allen Details vertraut machen, bevor Sie uns verlassen. Was ungefähr genau
jetzt sein wird, vollendete Quinn. Ich hab's verstanden. Wir sehen uns in einigen Tagen, wenn du mich im Knast besuchst, du grüner Bastard.
Dankbar dafür, dass er diesen Ort dieses Mal auf seinen Beinen verlassen konnte und nicht wieder wie ein Stück Müll herausgeworfen wurde, eilte er die Treppe herunter und nahm bei jedem Schritt 2 Stufen auf einmal. Dann durchquerte er die rauchige Spielebene und bahnte sich mit den Schultern einen Weg durch die Leute, die die Hauptbühne belagerten, um der Striptease-Show darauf zu folgen. Er hatte den Bereich kaum verlassen, als er schnüffelnd bemerkte, dass der widerliche Geruch von Ausschweifung und Verkommenheit noch immer in seinen Kleidern hing, wie ein Sandfloh auf einem nackten Bein. Er wurde von Minute zu Minute wütender. Wenn er mich umbringen möchte, hätte er es wenigstens rasch erledigen können, obwohl das nicht die Art war, wie Gens seine Geschäfte führte. Der orionische Kaufmannsprinz war sehr geschickt darin, andere seine schmutzige Arbeit erledigen zu lassen. Würde Quinn verhaftet, könnte er natürlich Gens mit in die Sache hineinziehen, allerdings würde das unweigerlich zu Quinns Selbstmord im Gefängnis führen. Er stellte sich vor, wie ein eingeschüchterter Arzt den Todesschein ausfüllte. Vor lauter Depressionen brach sich das Subjekt selbst das Genick. Quinn wollte sich stattdessen lieber an die Regeln und seinen Mund halten und den Rest seines natürlichen Lebens in einsamer Gefangenschaft verbringen. Umgekehrt, wenn Quinn es nach Kessig 4 schaffen würde, nur um niedergeschossen zu werden, während er eine Ladung Handfeuerwaffen auslieferte, würde Gens Lichtjahre entfernt ohne jeden Makel dastehen. Von welcher Seite auch immer er die Situation betrachtete, die Regeln dieses Spiels gereichten Gens alle zum Vorteil. Im Turbolift steigerten sich seine gemurmelten Flüche zu einem lauten Schrei der Frustration. Aus einem irrationalen Impuls heraus trat er fest gegen die Wand. Irgendetwas unter seiner linken Kniescheibe knackte vernehmlich. Auf einem Bein hüpfend fiel er aus den sich öffnenden Turbolift-Türen auf den Gang und landete genau vor 2 jungen Frauen, die zunächst angewidert zurückwichen, dann über ihn in den Turbolift stiegen und lachend Witze auf seine Kosten machten, während sich die Türen wieder schlossen. Quinn lag auf dem Boden und hielt sein Knie. Zwischen zahlreichen Kraftausdrücken dämmerte es ihm, dass sich diese Woche gerade zu einer der schlimmsten seines Lebens entwickelte. Barmherzigerweise kam ihm das Kriechen zur nächsten Bar dieses Mal kürzer vor. Er nippte gerade an seinem 2. doppelten Tequila, als er damit begann, seine Situation zu analysieren. Ich kann den Job nicht ablehnen. Ich kann ihn auch nicht annehmen. Und ich kann nicht weglaufen. Er stand auf verlorenem Posten. Dann kam ihm in den Sinn, was sein Vater über Kartenspiele um Geld gesagt hatte. Und plötzlich wusste er, was er tun musste. Wenn alle Spielregeln auf Gens Seite waren, dann wurde es Zeit, ein bisschen zu betrügen. Er überwand seinen Stolz und begab sich zum Intercom. 1 Stunde später wartete Quinn am Treffpunkt, umgeben von allen deprimierenden Grautönen, die er sich vorstellen konnte, und einigen weiteren obendrauf. So ist der Knast, grübelte er. Es ist zwar nicht meine erste Wahl, aber ich muss zugeben, hier hat man seine Ruhe. Er hatte den Raum durch die Vordertür betreten. Als sich schließlich die rückwärtige Tür öffnete, wusste er, dass es Teprin sein musste. Sie kam herein und sofort zur Sache.
Worum handelt es sich bei Ihrem Notfall?
Es verwirrte ihn, dass eine Frau mit einer solch warmen Stimme ein so kaltes Herz haben konnte.
Gens lässt mich ins offene Messer laufen.
Sie hob eine Augenbraue.
Einzelheiten?
Seine Jungs beladen in diesem Moment mein Schiff mit genug Waffen, um mir 20 Jahre an diesem Ort zu verschaffen. Also ist der Zoll auf Vanguard ihr Problem. Fürs Erste, so wie ich Gens kenne, werden mich die Käufer aufs Korn nehmen, wenn ich es bis zu ihnen schaffe. Töprin sah zur Seite und dachte nach. Quinn nutzte den Augenblick und bewunderte ihr hübsches, unschuldig aussehendes Profil. Sie erinnert mich an Molly.